SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow. Gutes Neues allerseits. Und persönlich mit unseren beiden Gästen kommt heute aus dem SRF-Fernsehstudio. Ohne Publikum, da haben wir uns im vergangenen Jahr daran gewöhnt. Und doch ist es eine Premiere heute. Via Facebook-Livestream sind sie uns eigentlich ganz nah. Ob daheim oder von unterwegs. Und obendrauf, wir sind ja in einem Fernsehstudio, machen wir die Sendung heute zum ersten Mal auch als Fernsehsendung. Zum ersten Mal in 45 Jahren persönlich. Was gleich bleibt, persönlicher Einblick in die Lebensgeschichte von zwei Menschen, die sich heute zum ersten Mal begegnen. Tatsächlich, ich stelle sie kurz vor, Lara Stoll. 33, aus dem kleinen Örtli Reichlingen im Thurgau, ist sie vor 15 Jahren aufgebrochen in die Welt von der Slam Poetry. Steht damit also fast in der Hälfte von ihrem Leben auf der Bühne, holt internationale Preise, jetzt gerade der wichtigste Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum, der Salzburger Stier. Eine Wortkünstlerin, wohnt durch Thurgauerin Lara Stoll, heute seit vielen Jahren in Zürich. Willkommen in Persönlich, Lara Stoll.
Danke.
Was ist an Zürich wohnen besser als im beschaulichen kleinen Reichlingen im Thurgau?
Ja, also Reichlingen hat natürlich auch seine Reize. Das will ich da überhaupt nicht verleugnen. Aber ich glaube, als junger Mensch, der möchte etwas zu tun haben, muss man dann einfach irgendwie weg. Ich habe auch ein paar Jahre in Winterthur gewohnt, was toll war. Aber Zürich macht im Moment extrem viel Sinn, weil ich einfach sehr viele Projekte hier habe. Das Vernetztsein, das ist alles sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, man, dort, wo man als Künstler halt auch will, erfolgreich sein und Spuren hinterlassen und aktiv sein, dort muss man wohnen. Ich glaube, das funktioniert sonst einfach
aber
nicht.
Hörbar haben Sie Ihren Thurgauer Dialekt auf jeden Fall behalten.
Ja, extra natürlich.
Kultivieren. Daniel Behrer, in Ihrem Fall ist es ähnlich. Sie haben Ihren Berner Dialekt total behalten, oder?
Nein. Jo, ja.
Genau. Also das ist wie Teil von Ihrer Kultur. In
ja. Ja.
Wie ist es mit Ihren Kindern?
Die können Berndeutsch imitieren. Sie können es fast so reden, dass es also über Strecken nach Berndeutsch. Aber es ist für sie eine Parodie. Berndeutsch ist für sie.
Und das würde Ihnen auf jeden Fall auffallen. Sie hören es natürlich in dem Fall, wenn es eine Parodie
ganz
ist.
Ganz leicht.
Ich stelle es natürlich auch kurz vor. Daniel Behrer, 59, Professor für angewandte Linguistik, das heisst Sprachforschung. Er leitet das gleichnamige Departement an der ZHW Winterthur. Wenn also Lara Stoll die Wortkünstlerin ist heute Morgen, ist der Daniel Behrer der Sprachforscher. Und weil er auch der Weltverband von der angewandten Linguistik präsidiert, ist also etwas wie, ich würde sagen, der Sprachpapst vielleicht in dieser Runde. Wer weiß, vielleicht ist das tatsächlich so. Er kommt ursprünglich aus Künitz bei Bern, wohnt heute am Zürichsee und hat zwei erwachsene Kinder. Daniel Behrer, natürlich auch schön, dass Sie da sind bei uns. Und es gibt ja einen lustigen Zufall. Der Sohn von Daniel Behrer ist U20 Schweizermeister in Slam Poetry. Daniel Behrer, das heisst, Sie kennen die Form von Poesie, wo Lara Stoll so meisterhaft wirklich selber auch kultiviert aus ihrem allernächsten Umfeld.
Klar, ich kenne sie und ich finde es toll, ich finde es super. Das Zusammenspiel von Präzision und Improvisieren.
Mhm. Wie würden Sie das jemandem beschreiben, jetzt aus Ihrer Sicht als Spruchforscher, der das überhaupt noch nicht kennt? Geht das, dass Sie das in ein paar wenigen Sätzen zusammenfassen würden, was die Kunst ausmacht?
Slam heisst, du hast ein Zeitfenster von 6 oder 5 oder was es denn sind, Minuten. Und du bist in dieser Minute auf der Bühne und du wirst beurteilt, wie, es ist wie ein Wettbewerb, es ist wie Spitzensport. In dem Moment bist du da, die Bühne gehört dir, du hast etwas vorbereitet, aber du passt es an. Es ist ein Spiel mit dem Publikum. Und nach diesen 6 Minuten wirst du abgestellt, auch wenn du noch länger hast. Und das war es. Und in dieser Zeit etwas überbringen und mit dem Publikum etwas machen, dass die Leute nachher nicht mehr die gleichen sind wie vorher. Das ist für mein Leben.
Jetzt machen wir gerade Nagelprobe. Stimmt das?
Ja, fast. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die den Moment nutzen und improvisieren. Und, also klar geht man ein bisschen auf die Leute. Es soll ja auch eine Art eine laute Veranstaltung sein. Und es kann auch sein, dass das irgendwelche Leute reinhäkeln. Oder halt ihre Gunst oder Missgunst kommt und reinrufen.
Ah, okay.
So ein bisschen stören ja. auch.
Ja.
Oder
halt irgendwie,
auch positiv gibt es auch natürlich. Aber häkeln ist eigentlich schon eher negativ konnotiert.
Ja.
Das kann natürlich schon passieren. Aber im Normalfall respektiert man die Poeten sehr, auch auf der Bühne. Und der Poet selber, muss ich jetzt erfahrungsgemäß sagen, ich kenne wenige, die improvisieren. Ich habe aber immer extrem Respekt vor diesen Leuten. Ich glaube, die meisten sind wirklich recht vorbereitet. Viele lesen auch ab, so auch ich. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es beim Joel anders. Ich habe ihn schon lange nicht mehr auf der Bühne gesehen. Er macht sehr viel Lyrik, glaube ich. Auch gereimte, sehr expressive. Es geht eben auch sehr fest um Performance beim Poetry Slam. Eben auch wenn ein Text abgelesen ist, soll es halt nicht so wirken, sondern man haucht der Literatur Leben ein durch Mimik, Gestik und halt ein bisschen Theater.
Und Tanja Bär hat noch etwas Wichtiges gesagt, was mir aufgefallen ist, es soll etwas machen mit den Leuten. Das ist nicht noch wahnsinnig schwierig, also, dass wirklich etwas passiert. Das ist die ganze Bandbreite der Möglichkeiten, dass man betroffen ist, dass man lacht im Idealfall. Ja. Wo spüren Sie sich selber am meisten?
Schon, also für mich ist es schon auch das Berühren der Leute, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise. Das muss nicht unbedingt eine Menge von Pointen beinhalten, aber ich muss sie einfach ein bisschen auf neue Gedanken bringen. Oder halt Sachen, wo ich beim Schreiben denke, also wo ich mich auch selber überrasche beim Schreiben. Wenn ich eine Zeile schreibe und denke, das ist irgendwie noch, da muss ich jetzt selber lachen. Das habe ich irgendwie gar nicht beabsichtigt, das zu schreiben. Und es ist so rausgepurzelt. Das sind, glaube ich, so die schönen Momente. Und das ist aber auch etwas, wo ich bin ja nicht mehr so viel an Poetry Slams beziehungsweise eigentlich fast gar nicht mehr. Habe aber meine Bühnenprogramme und ich habe das extrem mitgenommen. Ich bewege mich immer noch in kurzen Format, textlichen, so 5 bis 10 Minuten. Und ich finde auch, es muss bei jedem Piece, bei jedem Stück, bei jedem Text, muss die Berührung irgendwie stattfinden. Also, es muss einfach echt sein, es muss irgendwie brutal sein.
Ich habe im Vorbereiten auf die Sendung ein neues Wort gelernt. Lepidopteraphobie, die Angst vor Schmetterling. Das ist nicht irgendein Jux. Die Angst, die haben Sie tatsächlich, die ist echt.
Ja, also ich glaube, es kommt dort her. Ich bin ja von Reichlingen eben, auf dem Land aufgewachsen, 100 Seelen. Dorf, wobei eigentlich ist ein Weiler. Und dort hat im Sommer recht viel Junikäfer. Und ich hatte hier schon als Kind nicht so gerne Insekten. Und dann ist der absolute Albtraum passiert, nämlich dass mir so ein riesiger Schwarm Junikäfer nachgeflogen ist. Und ich bin die Straße entlang gerannt. Und die haben sich dann so in meinen Haaren verfangen. Ich meine, das ist für jemanden, der eine Phobie hat. Das ist
ja, furchtbar. Absoluter Horror.
Crazy. Yeah. Horror. Ja, und das hat es dann wie nicht besser gemacht, das Erlebnis. Und halt ist dann ausgeweitet, auch auf Schmetterling. Alles, was 6 Beine hat und noch fliegt dazu an, ist nicht mein Freund. Von Distanz ist es okay, die sind ja nett, die Schmetterlinge, aber sie sollen mir einfach nicht zu nahe kommen.
Und wie Lara Stoll ihre Schmetterlingsangst auf der Bühne präsentiert, das nehmen wir jetzt mit in einem kurzen Ausschnitt aus der SRF Comedy Talent Show.
Schmetterling, Igitt, Schmetterling, Igitt, Schmetterling, pfui. Dann habe ich noch einen zweiten Text, auch zu dem Thema.
Da kommt ja Quente gerade hinten nachher noch. Wunderbar zum Schluss. Oder? Ich lache vom Publikum in einem solchen Moment eigentlich auch gerade ein bisschen Therapie.
Für Sie. ja, ich glaube schon. Also ich nutze das sehr oft. Halt meine Probleme, meine Phobien, meine Sorgen, zum einerseits etwas fürs Publikum machen, für mich machen. Das ist super, dass ich das. Das ist für mich eine günstige Art von Psychotherapie. Ja.
Was bringt Sie zum Lachen, Daniel Perrin? Welche Form von Humor oder welche Moment?
Überraschung.
Aha.
Überraschung. Etwas, wo und ich denke, das habe ich so auch schon erlebt, aber so hätte ich es jetzt nicht gesagt, zum Beispiel.
Also einen Text über eine Phobie hätten sie möglicherweise anders gemacht, sehr wahrscheinlich. Wir haben es jetzt von der Phobie gehabt, von der Lara Stoll. Ich habe sie gar nicht gefragt, ob sie irgendwelche Ängste haben, natürlich.
Ja, Respekt habe ich. Und da kommt mir eine Geschichte in den Sinn. Also, als du das erzählt hast von der Schmetterling, meine Tochter, als sie 3-jährig ist, hat sie mich gefragt, Papa, vor welchem Tier hast du am meisten Angst? Aha. Und dann hat sie erwartet, wahrscheinlich irgendetwas Grosses, Tiger, Elefant oder Schlange, etwas Grusiges. Und dann habe ich gesagt, Viren. Ein Virus, oder? Das war jetzt vor 17 Jahren. Aha. Und dann hat Noah gesagt, ja, was ist das? Und dann hat er gesagt, ja, so etwas ganz Kleines. Und dann, ja, Papa, vor so etwas Kleinem hast du Angst. Und dann haben wir kurz, sie hat mich also nicht mehr gewusst, aber sie hat mich daran erinnert, nein, wo jetzt das jetzt ist gekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt verstehe ich es. ja, Respekt. Ja, Respekt so vor diesen Sachen. Wir meinen, wir wissen viel, aber wir wissen sehr wenig, oder? Und in solchen Momenten merkt man das, oder? Wie wir uns in einer Sicherheit wiegen. Pandemie, das war mal früher. Aber jetzt sieht man, das Leben kann beliebig klein sein und doch auch beliebig stark. Da habe ich Respekt davor. Das sind interessante Phänomene. Und wenn das etwas macht mit uns, wenn das eine Gesellschaft verändert, das finde ich spannend.
Und du, Christian, von was hast du Angst?
Gute Frage. Zum Beispiel, dass einem keine gute Frage einfällt im Verlauf. Oder um lustige, unerwartete Gegenfragen im Verlauf einer Sendung. Aber ich kenne Lara Stoll. Ich weiß, dass sie das immer wieder macht.
Genau.
Seit 15 Jahren, habe ich am Anfang gesagt, unterwegs. Welcher Moment war eigentlich der Urknall von der Bühnenperformerin Lara Stoll? Gibt es so etwas? Ein Moment, wo in der Biografie, wo man sagt, das ist es gewesen?
Ich glaube, es war schon der erste Auftritt gewesen, einfach weil ich mich überwunden habe zu dem und nicht gewusst habe, was ich dort genau mache. Ich habe es einfach eine interessante Idee gefunden, mal bei einem Poetry Slam mitzumachen. Ich habe aber im Vorfeld nur einen einzigen gesehen. Und habe dann auch einen wahnsinnig klischierten Text gemacht. Und einerseits ist es so schlecht gelaufen für mich an diesem Abend, dass ich mir gesagt habe, hey, nein, ich kann so nicht, das kann ich nicht gelten lassen. Ich muss meine Würde irgendwie wieder herstellen. Ich mache jetzt einfach so lange, bis es irgendwie besser ist und dann höre ich auf. Und gleichzeitig, wenn man es einmal gemacht hat, dann ist auch schon die grösste Hürde, glaube ich, überschritten. Wer es einmal gemacht hat, macht es höchstwahrscheinlich noch ein zweites Mal. Ich glaube, dass das eine Mal sich überwinden, das ist schon so ein bisschen der Knall gewesen.
Mehr oder weniger in dem Alter, wo Lara Stoll hat eben auf die Bühne gehen, haben Sie, Daniel Behrens, angefangen Radio zu machen. Damals DRS1 und DRS2. Ist wirklich noch sehr junge Schüler fast. Also haben Sie die Matur schon hinter sich gehabt, oder sogar noch in der Schulzeit?
Ja, das war in der Schulzeit. Wir haben mit einer Gruppe von Kollegen und Kolleginnen so eine Kinderzeitung herausgegeben. Die haben wir vorstellen im Radio, weil sie einen Preis gewonnen hat. Und dann hat der Gerry Dillier, der das dann moderiert hat, gesagt, ob ich da arbeiten kann nachher oder gerade jetzt schon für eine Jugendsendung. Und dann habe ich das natürlich gemacht, weil Radio war dann wirklich etwas, es hat eigentlich nur einen Radiosender gegeben in der Schweiz.
Was war das für eine Sendung? Wie hat die geheissen?
Nachher hat sie dann geheissen Jugendnachrichten. Das ist dann daraus geworden. Da haben wir vor den richtigen Nachrichten, also vor den Erwachsenennachrichten, haben wir ein paar Themen rausgenommen und haben die erzählt für Kinder, sodass sie nicht die Nachrichten verstanden haben. Mhm. Das haben wir gemacht.
Ein super Format, cool, das eigentlich heute immer noch funktioniert.
Ja.
Einfach in einer neuen Form, in einem neuen Kleid.
Ja.
Und das hat sie gerade reingerissen damals.
Ja, also das hat mich gut gedacht. Ich habe gefunden, das ist eine gute Gelegenheit, mal ein bisschen Sprache zu brauchen auf eine andere Art. Und ich habe das auch gemacht. Und dann ist aber die Diskussion, ob ich die Matur noch machen soll überhaupt. Das war kurz vor der Matur. Und da haben mir also Kollegen vom Radio gesagt, mach das nicht, weil das war eine Zeit. Da hat man sich nicht gefragt, zum Beispiel, was hast du studiert, sondern welches Studium hast du abgebrochen als Journalist. Und ich habe die Matur gleich gemacht. Das war eine gute Idee, aber habe nachher dort gearbeitet. Ja.
Das Lustige ist, das Didaktische in diesem Fall haben Sie dann schon gehabt. Also Sie haben Nachrichten übersetzt für Kinder und Jugendliche. Also dass ein gewisses Dozentengehen haben Sie schon dann gespürt, sogar noch in dieser Zeit.
Ja, oder Vermitteln. Es ist so das Vermitteln. Ja. Oder wie verstehen jetzt diese Leute das? Und es hat mir auch wichtig gedacht. Weil als kleiner Bub bin ich viel bei meinen Grosseltern gewesen, und da sind immer die Nachrichten gelaufen. Die Nachrichten, da müssen wir still sein. Und ich habe das Zeug nicht verstanden. Das hat mich genervt. Ich habe die Stimme in Erinnerung, aber irgendwie Beihut und so. Und, ich habe gefunden, das könnte jetzt dem Kind etwas bringen.
Es ist aber noch speziell, so ein bisschen rauszuspüren, auch, wie man es dem Kind erzählen muss, dass es nicht halt zu verhätschelt, zu einfach ist, dass man die Sprache die richtige findet, oder? Aber da bist du ja, ja. schon in dem Fall gut gewesen, herauszufinden, wie man mit der Kommunikation das am besten vermittelt.
Also das Geheimnis, das ich jetzt eigentlich nur unter sechs Augen erzähle, das ich nie jetzt öffentlich erzählen, ist, dass ich im Prinzip das Gefühl habe, die Leute verstehen die Nachrichten so oder so nicht, ob sie Kinder sind oder Erwachsene. Und dass das übersetzt, weil die Nachricht ist immer so das letzte Scheibli Aktualität. Und man meint, man versteht es, aber was heisst denn das? Und so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, die Story hinter der Nachricht. Das hilft auch Erwachsenen. Es hat auch mir geholfen. Also, es hat mich für mich auch spannend gedacht, mal dem Zeug nachzugehen und zu schauen, was meint das eigentlich, dass jetzt die da Streit haben miteinander zum Beispiel. Also es ist bei Erwachsenen nicht
viel anders. Gibt es dann quasi wie in einer Nutshell von, noch einen kleinen Abriss quasi vom Konflikt, wo jetzt zum Beispiel die zwei Länder haben? Oder wie muss
ja, also das ist einfach die Vorgeschichte. Warum ist jetzt das so? Oder vergleichen oder so.
Stichwort Geschichte, Vorgeschichte, Geschichten schreiben, mit Text umgehen. Das ist etwas, was Sie, Lars, schon ganz früh gemacht haben. Also vor dieser Bühnengeschichte haben Sie bereits geschrieben, oder?
Ja, als Kind habe ich so etwas geschrieben, auch gemalt, ein bisschen alles, was die Fantasie irgendwie gemacht hat, mit einem rausgelassen. Es war halt nicht so viel los in Reichlingen, um wieder mal auf Reichlingen zu kommen. Es ist mega schön dort. Ich kann es nur empfehlen, mal einen Ausflug zu machen. Es ist einfach kein Bus und kein Zug. Also man muss mit dem Auto
Mit dem Velo oder
schwierig. Mit dem Boot kommt man auch. Ist okay. Im Rhein. 10 Meter vom Rhein aufgewachsen. Und da hat man irgendetwas gebraucht, um sich entwickeln und rauszulassen. Und es hat halt auch nicht viele Kinder dort. Darum habe ich geschrieben, als Kind schon ein bisschen. Und dann habe ich nicht mehr geschrieben, weil die Schule mir das so ein bisschen austrieben hat, wo man dann plötzlich jemanden vor sich hatte, der gesagt hat, du musst jetzt das und das mit aufzugeben und Diktat und Aufsätze. Ihr müsst, sobald man mich so in eine Position gebracht hat, wo ich abliefern musste, auf Knopfdruck, hat mir das nicht mehr gefallen. Und dann habe ich ganz lange eigentlich...
Schreibstau zum ersten Mal.
Vielleicht, ja.
Dani Behrens, Sie haben ein Buch geschrieben, «Schreiben ohne Reibungsverlust». Das ist der Titel von einem, glaube ich, von Ihren Büchern. Ihre Strategie, wenn nichts mehr geht, zum Beispiel jetzt für die Lara Stoll, wenn sie wieder mal in einem Schreibstau ist?
Also das weißt du besser, was du machst. Aber...
Schau doch selber.
Nein, einfach loslassen. Also loslassen. Wenn man zu viel will, geht es nicht. Also sicher mal irgendeinen Äpfel essen oder joggen und so. Und nachher auf einem anderen Blatt weiterschreiben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Also es geht allen gleich. Kinder erzählen gerne, Kinder schreiben im Grunde genommen gerne. Und dann kommt das... Jetzt muss ich etwas machen. Jetzt muss ich etwas schreiben. Und das ist ein grosser Schritt mit dem. Es ist wie wenn ein Sportler muss Erfolg haben. Und da tut man ja die Leute lange darauf vorbereitet. Und beim Schreiben ist es genau gleich. Eigentlich das gerne schreiben können mitzunehmen in einen Rahmen, wo man muss schreiben. Das ist ein Riesenschritt. Jetzt muss ich auch schreiben. Also
Aber ich habe jetzt schon meine Methoden gefunden. Ja. Gott sei Dank. Sonst könnte ich glaube meinen Job nicht machen. Oder beziehungsweise ich bin ein paar Mal im Leben kurz davor gewesen, um das alles an den Nagel zu hängen, weil ich das einfach nicht wollte, weil die Lust verloren gegangen ist und ohne Lust kannst du auch nicht schreiben.
Und was passiert denn jetzt? Also was
ich habe eine Band zum Beispiel und wenn ich bei einem Bühnentext nicht weiterkomme oder bei einem Auftrag, den ich schreiben sollte, egal was es ist, dann probiere ich es gar nicht mehr erst, sondern lege es weg und fange an, Lyrics zu schreiben oder so assoziativ, etwas, wo mir Spass macht, zu schreiben. Einfach etwas komplett anderes oder an einem anderen Projekt zu arbeiten, wo ich gar nicht schreiben muss. Und dann man spürt es dann wie, die Prokrastination, das Anstauen macht auch kreativ und irgendwann, auch wenn es nach einem Monat ist, falls man so viel Zeit hat für die Auftragsarbeit, geht es dann von allein. Also, das ist wirklich das Einzige, was bei mir hilft. Und bin ich mega froh, dass ich das gemerkt habe.
Gibt es bei einem Dozent und Professor für Sprachwissenschaft auch noch überhaupt so Stau? Oder prokrastinieren? Ist das etwas, was man sich leisten kann in Ihrer Position?
Ja klar. Einfach, wie du auch, oder? Über kürzere Etappen. Ja. Dann jetzt mal 5 Minuten lang etwas anderes machen. Aber sicher, dass etwas anderes machen. Warten, bis die Lust wieder kommt, so ein bisschen das aufstauen, dass es einen Zug gibt, schreiben. Nicht, dass man den Text vorwärts stossen, sondern dass man den Text vorwärts zieht, wieder an diesen Moment herankommt. Das ist Kunst und das kann man lernen. Und alle, die professionell schreiben, die können das. Aber Kinder können das nicht einfach. Und auch Leute, die in einen Beruf hineingehen, zum Beispiel Journalisten, das muss man lernen, der Prozess. Also, wie bringe ich mich in die Situation, dass ich gerne schreibe? Das ist Kunst. Wenn man nämlich muss schreiben und man macht es nicht gerne, dann wird es nicht gut. Man muss es gerne, auch jetzt zu reden, das muss man gerne machen. Aber wie bringt man jemanden dort an, dass das, was sie oder er muss, dass sie das gerne macht? Oder dass sie das, was sie gerne macht, auch kann, weil sie es muss?
Das ist persönlich die Radiotalkshow auf SRF 1. Und die Gäste heute sind Lara Stoll, Slam-Poetin und auch Musikerin, auf das komme ich jetzt gerade, unter Daniel Behrin, Sprachforscher und eben auch Musiker. Das ist etwas Gemeinsames, was die beiden verbindet. Sie haben nämlich ein abgeschlossenes Musikstudium, Klavier und Stimme.
Da kommt immer mehr führen, was der Daniel Behrin
was der alles schon gemacht hat. Wie ist das gekommen? Das ist nämlich die erste Ausbildung, lange vor der Sprachwissenschaft. Dann sind Sie ans Klavier gesessen.
Ja, ich denke, alle Leute, die hier jetzt... Also, ihr seid ja zum Beispiel auch mit der Musik aufgewachsen. Und, und Leute, die Sprache gerne haben. Sprache und Musik ist sehr nah zusammen. Sprache und Musik. Also, ich höre zum Beispiel gerne Sprachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Das finde ich etwas Schönes. Dann kann man nur auf den Klang hören. Also, Rhythmus, Artikulation, Spannungsaufbau. Das ist. Oder Harmonie, Disharmonie. Kakophonie.
Ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum sehr viele deutschsprachige Bands oder auch Schweizer Bands englische Lyrics machen. Ich glaube schon.
Okay.
Ich glaube, man versteckt sich da ein bisschen hinter der Message.
Hinter der... Ja.
Oder wenn man, sobald man deutschen Text hat oder schweizerdeutschen Text, hört man ran. Und das hat dann wie einen anderen Stellenwert. Und ich merke das auch an Konzerten von uns. Wir haben meistens deutsche Texte oder schweizerdeutsche zum Teil, auch französisch. Aber dort hat man dann auch gefunden, das muss jetzt einfach französisch sein. Aber die Leute tanzen dann auch weniger. Sie hören einfach zu. Und das nervt dann zum Teil, weil du willst ja, dass die Leute eigentlich sich gallen und das gesamte Produkt reinlösen, ohne dass es so verkopft soll sein. Das ist extrem. Und ich glaube, darum, ich weiß nicht, habt ihr auch Bands? Und was machen die für eine Sprache?
Ja, nein, vor allem Biografie finde ich wirklich spannend. Ja, also was war das für eine Phase gewesen? Also jetzt ja nicht mehr aktiv, als Musiker sicher nicht, aber es war ein Musikstudium gewesen. Führen Sie uns schnell dort an. Wie ist es zu dem?
Ja, das ist eine lange Geschichte. ich habe während der RS habe ich gedacht, ich muss etwas Verrücktes machen. Nachher. Und das Verrückte ist mir in den Sinn gekommen, ich gehe zu Konsi. Ich mache zu Konsi Berufsschule für Klavier und Gesang. Weil ich eine alte Rechnung offen hatte. Meine Mutter war Violinistin, Schülerin von Yehudi Menuhin. Hat nachher das Gehör verloren, ist Lehrerin geworden. Aber sie wollte aus mir einen Musiker machen. Sie hat immer den Traum gehabt, ich wäre ein guter Musiker. Und dann ist sie mit mir als kleiner Bub zu der Frau Indermühle in Könitz. Das war Klavierlehrerin. Und die hat mich getestet und gesagt, aus diesem Kind wird nichts mit Musik.
Oh nein.
Und dann bin ich wieder heimgezottelt mit meiner Mutter. Ich habe so ein bisschen improvisiert, in so Pop- und Rockbands gespielt als Jugendlicher. Und dann während der RS hatte ich das Gefühl, jetzt, wenn ich das können, dann kann ich auch zu Konsi. Und dann habe ich geübt auf die Eintrittsprüfung. Ich habe nebenher aber geschafft, schon als Journalist. Und hat es tatsächlich geschafft, einfach weil sie in diesem Jahr wahrscheinlich nur wenig Anmeldungen hatte für die Berufsschule. Und dann habe ich das gemacht, 4 Jahre lang. Und das war super, weil ich bin zwar nicht Berufspianist geworden, aber ich bin sehr aufmerksamer Hörer von Musik.
Und deine Mutter hast
glücklich gemacht. Und ich habe meine Mutter glücklich gemacht. Ich habe nachher mit ihr noch geübt.
Ah, sicher.
Und das ist schön für sie und für mich aber auch. Weil das ist das auf der Erwachsenen nochmal eine andere Beziehung zur Mutter.
Also ein erster Bildungsweg in der Musik. Aber professionell Musik machen, Lara Stoll, das ist nie zuvorderst vorne gestanden.
Dass Nein, ich glaube, das ist auch utopisch. Ich glaube, man muss extrem erfolgreich sein und auch bei der Industrie mitmachen, den Mainstream befriedigen, Abstrich machen. Da gibt es... Ich glaube, ganz wenige Leute oder auch noch Schweizer Künstler, die man kennt, oder wo das möglich ist, dass man sich nicht verbeugt. Also, und was wir in der Band machen, ist halt ein totales Nischending. Das ist so Synthpop, Wave, ein bisschen Techno manchmal auch noch. Das muss man mögen. Und es ist für mich auch einfach so ein Seitentrieb, der mich sehr glücklich macht und unsere Freunde sehr glücklich
also
macht.
Der Glücksfaktor ist sehr gross.
Genau. Und wenn man das würde professionalisieren, ich weiß nicht, das wäre glaube ich keine gute Idee. Also das, der Anspruch ist nicht da.
Also jetzt gerade über Neujahrszeit haben Sie Gambari Soda von Taxi neu aufgenommen mitsamt Musikvideo. Das ist jetzt gerade lanciert worden in dieser Zeit. Mhm. Andere nehmen sich vielleicht eine Auszeit, gehen ein bisschen in den Schnee, gehen wandern, was weiß ich. Und Sie haben aber die Zeit genutzt, für sich auf die Musik ganz einzulassen.
Mhm. Mhm. Ja, bei mir verschwimmt dann in diesem Bereich Freizeit und Beruf komplett. Und das tut mir dann auch gut, an der Musik zu arbeiten. Das tut mir fast besser, als ins Skigebiet zu Skifahren oder so. Ja.
Und Ihre Band hat einen speziellen Namen, ist glaube ich noch nicht gefallen, Stefanie Stauffacher. Mhm. Diesen Namen den muss man sich auch zuerst mal auf der Zunge lassen gehen.
Ja, also Wir haben unseren Bandraum um Stauffacher und so ein altes WC-Häuschen, so ein Wärterhäuschen, wo von der Raumbörse dann quasi hat man sich können bewerben für den. Und dann nachher haben wir dort halt immer geprobt und es war noch lustig, weil die Leute haben immer noch gemeint, dass das ein öffentliches WC ist. Und dann haben sie immer so an der Tür gerüttelt und einwählen, während wir an der Probe waren. Wir mussten immer abschliessen, dass nicht, also manchmal auch einfach einen reinzottelt. Und das war auch noch lustig. Und dann haben wir einfach gedacht, ja, Stauffach ist doch ein guter Name, es klingt wie Stahlberger. Nehmen wir noch Stefanie vorne an, weil das so ein Überbleibsel war von unserer alten Punkband, die wir hatten. Irgendwie hat sich das so ergeben, der Name. Er hat sich so zusammengesetzt aus unserer Geschichte, die mein Bandkollege und ich miteinander haben.
Schön, also den Bandname gibt es sicher nur einmal.
Ja, hoffentlich. Es gibt natürlich Frauen, die so heissen. Das ist dann
genau, jawohl,
interessant,
genau.
Wenn man auf Facebook mal Stefan Stauffacher eingibt. Man würde denken, aber ja.
Wir sind so bei den Überraschungsmomenten. Ein weiterer Überraschungsmoment kommt in dieser Runde nochmal von Daniel Perrin. Sie haben vor einem guten Jahr im Sommer die Ausbildung abgeschlossen zum eidgenössisch diplomierten Fitnesstrainer.
Ja, Fitnessberater. Es ist auch das, es ist eigentlich nicht so weit weg von dem, was ich normalerweise mache. Weil...
Von der Sprache?
Nein, von der Sprache, ja, ja. Ich meine, wir sind ja nicht nur ein Maul, der redet oder eine Hand, die schreibt. Da ist ein Körper dahinter. Und wie gehe ich mit diesem Körper um? Also wie behalte ich zum Beispiel meine Beweglichkeit, meine Körperspannung für einen Auftritt? Und das ist etwas, was mich interessiert. Ich habe immer gerne Sport gemacht und ich habe mit meinem Sohn zusammen haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir die Ausbildung. Weil wir haben viel Sport gemacht zusammen und in so einer Ausbildung sieht man dann noch ein bisschen besser, ja, was könnte man noch anders machen und man wird so sein eigener Coach und Coaching hat sehr viel zu tun mit Sprache und mit Schreiben. Ich habe die Ausbildung auch darum gemacht, weil ich mal schauen wollte, wie ist Sportausbildung, Sportcoaching, wie läuft das eigentlich? Weil in meinem Fach heisst es Schreibcoaching, ich mache viel Schreibcoaching, also Leute begleitet durch Schreibprozesse, über Schreibstaus, über. Und Coaching kommt aus dem Sport und mich dort interessiert, dort, wo es herkommt, wie machen sie das dort heute? Und das habe ich erlebt, das war spannend.
Und Sie haben profitiert,
ja.
Offensichtlich nicht nur körperlich.
Ja. Aber hast du noch ein Beispiel für, wie das mit der Sprache und dem Körpercoaching irgendwie... Hast du gesagt, das hat sehr viel miteinander zu tun. Hast du irgendein Beispiel?
Wenn du auf die Bühne gehst, zum Beispiel, dann musst du in diesem Moment zu Weg sein. Du musst dich aufbauen auf diesen Moment. Und das ist bei jemandem, der Sport treibt, genau gleich. Der Auftrittscharakter. Mhm. Oder auf das Publikum eingehen, eine taffe Frage entgegennehmen. Das braucht Beweglichkeit im Kopf. Und der Kopf ist mit dem Körper verbunden. Also einen beweglichen Körper haben, der reagieren kann auf das, wo da kommt, wo responsiv ist, das ist für den Kopf auch wichtig. Mhm. Also es hängt zusammen. Man sagt dem so das Embodiment von der Sprache.
Embodiment von der Sprache. Okay.
Die Sprache sitzt
im Körper. Das klingt eigentlich noch gut.
Gell?
Das würde mir auch noch gut tun. Ja. Ich lasse das meistens so das Adrenalin für mich erledigen, dass man dann parat ist.
Ja.
Aber es macht einem auch so ein bisschen angreifbar, weil man wie so ein bisschen dem Adrenalinflash ist und einfach delivered, oder? Aber wenn man dann wenn etwas entgegenkommt und man muss reagieren und flexibel sein, ist es nicht unbedingt also, das Beste.
Auf der Bühne man... ist für sie schon auch Körperarbeit, oder? Bis einem gewissen...
Ja, aber man merkt es eben nicht. Mhm. Man merkt es nicht, weil man einfach aufgeregt ist. Und weil man das gibt einem ja dann auch die Präsenz, die Aura. Und man redet anders. Mhm. Aber es ist alles unterbewusst bei mir. Und es wäre eigentlich, glaub, schön, das ein bisschen mehr zu kontrollieren.
Wie oft könnte sie sich das geben, so auf der Bühne zu stehen?
Also, ich habe da auch eine Abmachung mit meiner Agentur, dass es nicht mehr wie ein-, zweimal pro Woche ist. Weil mehr verleide ich es dann auch einfach nicht. Es tut mir nicht gut, wenn ich auch einen schlechten Tag habe und dann gezwungen bin, auf die Bühne zu gehen und den Hampelmann zu machen. Und ich muss das oft, also vielleicht jeden Tag machen. Das wird mich zugrunde richten. Da wehrt sich dann mein Innere komplett und dann geht es nicht in eine gute Richtung. Und das soll ja nicht die Idee sein. Ich muss ja meinen Job so gut wie möglich machen können. Und das bedeutet auch, eben, dass die Lust muss da sein und dass ich mich nicht verwehre.
Ich merke im Gespräch mit Ihnen beiden, das sind zwei sehr betriebsame Menschen. Ich frage mich auch, ist eine gewisse Rastlosigkeit dahinter, je nachdem? Also gibt es Momente, wo Sie sich rastlos fühlen, Daniel Behrens?
Ja, das finde ich eben Kunst, oder? Wenn ich mit Leuten zusammen arbeite, dann nehme ich denen ihre Zeit. Das heisst, also, wenn ich einen Kurs gebe für 300 Leute oder für 10, das ist ihre Lebenszeit, die sie investieren in diesen Kurs. Das sagt für mich, ich muss gut sein dort. Und ich will gut sein. Und das immer wieder, jahrelang, jahrzehntelang, das könnte einem ausbrennen. Und ich wäre ausbrennt, wenn ich nicht Techniken hätte, wieder ja, bei mir zu bleiben in diesem Moment.
Was machen Sie denn ganz konkret? Um bei sich zu sein?
Nein, Fitnesstrainer.
Ja.
Nein. Nein, es ist... Letztlich ist es wissen, was ich will und sagen, was ich meine. Das klingt einfach, aber... Früher habe ich manchmal gemerkt, jetzt schwätzt es mir. Und es schwätzt mir relativ gut, aber es schwätzt mir. Und ich kann mir zulassen und da steht einer neben mir und schwätzt. Und das ist das, was ausbrennt. Wenn ich anstehe und bei mir bin, wenn ich das, was ich sage, wirklich meine, und wenn ich auch zulasse und wieder zurücklehnen kann, dann ist das für mich so, es gibt mir dann so viel, wie es aus mir rausnimmt. Also es gibt eine Energiebalance. Und die Energiebalance, die muss man mit der Zeit überkommen. Sonst wird man Lehrer und Lehrer oder muss neu jemand anders auftanken.
Mm. Was machen Sie, Lara Stoll?
Ja, das weiss ich eben einmal. So genau. Hör jetzt hier Herrn Perrin gut zu.
Ja, also eben, sicher mal das Limitieren von den Aufmerksamkeit.
Ja, aber es, ja, dass aber man irgendwie genau in dem Moment, wo man gibt, auch irgendwas kann empfangen oder? Und je nach Mindset oder Tagesverfassung geht das gut. Da gibt mir ein Auftritt auch sehr viel. Und es ist ja nur im Vornherein eigentlich anstrengend. Das Anfahren, angespannt sein, nicht wissen, wem begegnet man da, wer wird man unterhalten, wer wird es unterhalten sein. Und hat man nachher noch ein gutes Gespräch. Und wenn das alles nicht so ist, was zum Glück nicht so oft ist, dann brennt einem das sicher aus. Ja, aber ich glaube, Kunst liegt wirklich darin, dass man es auch zu etwas macht, wo man wieder davon zehren kann. Und ich glaube, da muss man sich einfach bewusst sein. Oder? Und ich versuche das jetzt ein bisschen mitzunehmen. Offen sein für das und mir auch bewusst sein, da nehme ich jetzt aber auch etwas mit, und zwar das und das. Oder das muss ich mir jetzt noch ein bisschen überlegen.
Sie haben ja schon transzendentale Meditation ausprobiert.
Ja,
Wie erfolgreich hat das funktioniert?
Ich nicht so erfolgreich. Also ich finde es super spannend und ich habe auch Veränderung festgestellt. Da geht es ja darum, dass man zweimal am Tag 15 Minuten an nichts denkt natürlich. Und es funktioniert aber nicht über den Atem, sondern über ein Mantra, das man sich sagt und halt einfach sich zu nichts macht und sich mit dem Universum oder was auch immer verbindet und sich einfach völlig zurücknimmt aus dem Ding da. Und das kann sehr wohltuend sein und sollte einem auch so einen Energieboost geben und gegen alles Mögliche helfen. Aber die 2x15 Minuten, es ist mir doch noch irgendwie, dann machst du noch deine Rumpfbeugen am Morgen, dann machst du noch deine Übungen für den gutartigen Lagerungsschwindel, den ich sollte. Am Schluss bin ich irgendwie den ganzen Morgen beschäftigt mit Sachen, die mir echt gut tun, und bin in Stress gekommen. Dann so, jetzt muss ich noch die 15 Minuten meditieren. Und irgendwie, es ist dann komplett kontraproduktiv geworden an irgendeinem Punkt. Und ja, machen wir das halt nicht mehr. Aber ich kann es trotzdem empfehlen. Wer Lust hat, so etwas auszuprobieren, kann es total empfehlen.
Meditation? Daniel Behrer, ist das etwas, was Sie kennen?
Ja, einfach auf meine Art. Ich mache am Morgen, das geht dann aber etwa nur 6 Minuten. Und das ist es dann schon. Mache ich so Körperaktivierungsübungen, wo einfach, man kann dem auch Meditation sagen, wie in jeder Position bin ich ein Zeitchen und bin nur dort. Mhm. Ich bin dann nicht nichts, aber ich bin einfach in dieser Körperposition und spüre die Spannung, die so oder so durch den Körper geht. Und am Abend mache ich nochmal das Gleiche, da geht es etwa eine Viertelstunde. Sonst mache ich nichts Sättiges. Was ich aber schön finde, ist Langlaufen oder Stand-up-Paddeln. Das hat für mich auch so einen Meditationscharakter, einfach so das Gleichgewicht spüren. Einmal bin ich eingeschlafen beim Stand-up-Paddeln. Da habe ich gemerkt, jetzt ist es wirklich...
Wie geht das?
Das wäre eine gute Prämisse für einen Kurzfilm.
Ich fuchse nicht. Nein,
ich bin, diesen Sommer ich bin müde gewesen, und nachher ist es so das Wasser, das so guldig glitzert, oder, wenn die Sonne untergeht. Und dann bin ich so gepaddelt. Ja, es ist schon so eine schöne Bewegung, oder, auf den Atem. Und dann plötzlich merke ich, ich werde müde und paddle weiter. Und dann habe ich geschlafen, bin wieder aufgewacht und immer noch paddelt.
Sekundenschlaf, ja. Beim Stand-up-Paddling. Ja. Ist aber nicht irgendwie noch ein Kursschiff oder so.
Nein, es ist lieber dort als auf der Autobahn.
Ja, sicher.
Aber
ja.
Eben, da merkt man, es hat auch so etwas Meditatives. Mhm. Also so, man kann in sich versinken bei dem.
Aber das ist nicht etwas, wo du sagst, das muss ich jetzt zweimal am Tag durchziehen. Weil ich glaube, dort war auch das Problem. Das hätte man halt dann wirklich so machen sollen. Dann bist du irgendwie zum Znacht eingeladen bei Freunden. Und ich habe gemerkt, jetzt sollte ich langsam meditieren. Jetzt kann ich echt schnell ins Zimmer bei euch. Es war einfach so unpraktisch dann. Aber ich glaube, jeder findet da so ein bisschen muss ein bisschen herausfinden, was man will.
Einblick in ruhige Momente in der Radiotalkshow persönlich mit Lara Stolz und Daniel Behrer. Ich würde gerne ein bisschen zu euren Wurzeln gehen. Und Daniel Behrer, Sie haben Ihre Mutter erwähnt, kurz vor, die Gigerin. Die hat aber auch einen ganz speziellen, interessanten Hintergrund. Auf der einen Seite Emmentalerin und auf der anderen Seite hat sie Roma-Wurzeln gehabt.
Ja.
Was war sie für ein Mensch?
Es war ein sehr impulsiver Mensch. Energiegeladen. Also wirklich das ganze Jahr ganz braun. Und also tut, oder? Und so, ja, bei ihr ist etwas gelaufen. Manchmal sind Stühle durch die Wohnung geflogen, einfach weil sie verrückt war. Aber
temperamentvoll.
Temperamentvoll. Und das ist also so das Gegenstück zu meinem Vater, der ein sehr besonnener Mensch war. Und ich habe das super gefunden, wie die das zusammen machen. Also mehr Unterschied kann es gar nicht geben. Aber sie sind miteinander geschlagen und sie haben immer angetrieben und er hat immer so, ja, jetzt muss man das vernünftig anschauen. Und sie hat mir gesagt, wie ich es machen muss. Sie hat mir gelernt, Boxen als kleiner Bub, dass ich mich wehren kann gegen Matthias, der im gleichen Haus gewohnt hat. Boxen. Und er hat gesagt, ja, du musst ihm sagen, das darfst du nicht machen. Und so. Also, so. Meine Mutter war ein impulsiver Mensch und hat mir viele so von dieser Lebenskraft gegeben. Eben, und deine Mutter nicht? Deine Mutter.
Das ist eine Nummer von der Lara Stoll. Ja. Wir für alle die erklären schnell, wo die nicht kennen. Deine Mutter ist eine Nummer von der Lara Stoll. Genau.
Und als ich das Stück zuerst mal gehört habe von dir, habe ich gedacht, genau so ist es gewesen. Meine Mutter hat dann nachher, also mit 70, hat sie, also kurz vorher hat sie Krebs bekommen und hat dann irgendwann schon gewusst, dass sie wird sterben und hat dann die 6 Jahre mit 4 Chemotherapien relativ gut überstanden. Jedes Mal alle Haare ausgefallen, jedes Mal alle Haare schwarz wieder nachgewachsen. Und schließlich ist sie dann gestorben und ich konnte einen ganz bewussten Abschied nehmen von ihr. Und als ich dieses Stück gehört habe, deine Mutter, das hat mich sehr berührt, weil das spielt mit genau dem, ja, oder? Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Und zuerst hat es so Kalauermässig, meint man, du denkst irgendwie Leute nachnehmen. Und nachher am Schluss sagst schreibe einmal oder lüte an, bevor sie tot ist. Also der Sinn. Und das konnte ich ganz bewusst mit ihr machen. Das ist mir auch geblieben. Also ein ganz bewusster Abschied über 6 Jahre. Das letzte Mal zusammen in die Ferien. Und dann das letzte Mal zusammen geredet. Und das letzte Mal zusammen sein, was sie nicht mehr reden wollte. Und heute verstehe ich das alles. Heute ist mir manchmal die Umgebung Gott zu laut. Und dann denke ich, so ist es eigentlich schön, wenn man so gehen kann, wenn es einfach still wird im Leben. Auch wenn es wehtut. Das hat ihr sehr wehtan, körperlich. Aber das bewusst rausgehen, das hat sie super gemacht.
Jetzt müssen wir fast über die Mutter von der Lara Stoll natürlich auch reden. Ihre Mutter im Thurgau, im administrativen Bereich hat sie gearbeitet, aus der Gemeinde, glaube ich, in dem berühmten Reichlingen.
Gemeinde Wagenhausen, genau. Reichlingen war zu klein zum eigenen.
Aha, okay, ja. Jawohl, genau. Jetzt
haben wir Schluss.
Ja. Jawohl.
Ja. Ortschaften.
Was haben Sie von Ihrer Mutter mitbekommen?
Sehr viel Zuneigung und Liebe als Kind natürlich. Und ja, immer noch natürlich. Also ich bin so ein bisschen das Küken. Halt. Bin ich glaube auch immer noch, aber mein Bruder hat jetzt auch Kind zum Glück und man selber gerät dann automatisch aus dem Fokus raus.
Genau,
das geniesse ich extrem. Ja, jetzt ist es so wie in guten alten Zeiten, die Situation, gute alten Zeiten, wo man noch gar nicht gehabt hat, aber jetzt weiß, was damit gemeint ist. Sage ich einmal, ja, nein, das ist super. Wir haben immer noch sehr enges Verhältnis. Ich gehe auch viel auf Reichlingen immer noch, um ein bisschen schreiben, um mich zurückzuziehen. Weil in Zürich ist dann doch einmal auch einfach viel los. Und wenn jemand noch irgendein SMS schreibt und kommst noch irgendwie schnell dort und das. Und das passiert irgendwie in Reichlingen, ist man dann einfach abgeschottet. Das ist so ein bisschen mein Refugium geworden auch.
Mhm. Ihr Vater in der Stuhlfabrik Dietiker geschafft oder schafft?
Ja, geschafft. Er hat dort, glaube ich, irgendwie 45 Jahre lang geschafft in der gleichen Stuhlfabrik. Das ist auch eine unglaubliche Leistung. So, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber also, super natürlich. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen Handwerkergen geerbt. Aber, wobei, jetzt habe ich gerade ein paar IKEA-Möbel zusammengebaut. Und es hat, also, alles, hat, alles, gestimmt. Es hat
ja.
alles
gestimmt. Super. Der Daniel Perrin wäre gerne Schreiner geworden. Ja. Noch bevor Sie Matur gemacht haben, wären Sie eigentlich lieber hätten Sie einen Handwerkerberuf gelernt.
Ja. Ich hatte einen Moment im Gymi mit 16, wo ich gerne mit Holz gearbeitet habe. Und habe das dann gefunden, ja, was soll das intellektuelle Zeug? Ich werde Schreiner. Und dann hat mir mein Vater, der Mechaniker war, hat mir gesagt, nein, das machst du nicht. Sonst hat er nie eingegriffen in mein Leben. Aber dort hat er gesagt, nein, das machst du jetzt einfach nicht, weil ich weiss, mit dem wirst du nicht glücklich. Mach Schreiner als Hobby. Und so ist es dann geblieben. Ich arbeite immer noch gerne mit den Händen, aber ich bin froh, dass ich dann auf ihn gelost. Aber das Schaffen mit den Händen, finde ich, das ist eine schöne Metapher. Man sagt ja, um einen Text feilen, zum Beispiel. Gerade beim Schreiben, also beim Slam, bevor man auftritt, das Stück schreiben, das ist ein Feilen, das man im Hintergrund kann, bis an der letzte Schliff, das hat etwas Verwandtes dort.
Aber Dani, das wäre doch jetzt noch etwas für die nächsten 10, 20 Jahre, noch so eine Schreinerlehre oder so etwas. Kannst du ja immer noch.
Ja, es ist, ja genau.
Oder?
Nein, ich finde eben, wie du sagst, manchmal bei der Band, du tust es ja auch nicht professionalisieren. Etwas machen, wo ich immer noch ein Dilettant bin drin, im schönen Sinn. Oder Dilettare etwas gern machen, mit Liebe machen, aber nicht unbedingt
wissen, wie es... Naivität, oder?
Ja, die Naivität.
Dann klingt es einem lustigerweise auch meistens viel mehr, als wenn man es zu verkopft macht.
Ja. Darum würde ich das nicht machen. Da bin ich jetzt froh, dass ich das einfach so fusten kann.
Mhm. Wir sind so ein bisschen bei der Ausbildung noch. Sie, Lara Scholl, haben die pädagogische Maturitätsschule gemacht, aber dann glaube ich, wirklich nicht Lehrerin werden.
Ja.
Warum haben Sie denn die Schule gemacht am Schluss?
Weil ich aus der Oberstufe Kantiprüfung wollte machen, also auch gemacht und nicht bestanden. Und irgendwie haben wir es dann aus der dritten Sek noch mal probiert. Mhm. Und ich dachte, jetzt probiere ich es halt noch am Semi. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, es ist so ein bisschen psychologisch. Irgendwie, ja, dann gehe ich halt nicht auf Frauenfeld. dann mache ich es jetzt halt und gehe dann auf Kreuzlingen, wenn es klappt. Mhm. Und ja, ich glaube, aus dem Grund. Und weil man natürlich an der pädagogischen Maturitätsschule auch viel Zeichnen hatte und Musik und es halt so ein bisschen die naturwissenschaftlichen Fächer nicht so im Vordergrund gestanden sind. Nicht, dass ich die nicht gerne hatte, aber ich habe dann doch auch lieber gezeichnet, wie irgendwie super fest Mathe ausgeübt. ja.
Ich glaube, ich hätte Lara Stoll noch gerne als Lehrerin gehabt, wenn ich jetzt...
Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich schon noch eine drohige Lehrerin. So, wahrscheinlich würde ich
knallhart
die Musterschüler bevorzugen. die ich gerne habe. Das nennt man das Pygmalion-Syndrom. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, dass Lehrer halt unterbewusst auch gewisse Schüler bevorzugen, ganz klar. Und solche, die nicht so gut sind oder die halt eher ein bisschen Trouble machen, die nicht bevorzugt. Und das ist dann wie ein Teufelskreis, oder? Die, die nicht so gut behandelt werden, quasi, also unterschwellig, das spüren die. Und dann werden sie noch schlechter, weil sie mehr Aufmerksamkeit brauchen. Das
ist sehr also ein Dilemma psychologisches gelandet, das Phänomen. Geworden.
Wie bitte?
Wäre es schwierig geworden in dem Fall als Lehrer?
Ja, ich sage es einfach, damit man nicht traurig sein muss, dass eine Lehrerin verloren gegangen ist.
Aber Sie haben getextet als Fernsehreporterin, also noch einen ersten Schritt ins Berufsleben, bevor Sie sich dann wirklich ganz selbstständig gemacht haben, glaube ich. Ist Ihre Arbeit als eine rasende Reporterin gewesen?
Ich war Videojournalistin bei Teletop, ein knappes Jahr lang. Ja. Und das ist lustig, ich habe gerade vorher der Maskenfrau erzählt, wie sie hat gesagt, sie hätte Silvester in Bad Wiel gefeiert. Yeah. Und dass ich dort mich erinnere, dass ich für Teletop mal einen Nachteinsatz machen musste, weil es ein neues Stellwerk in Bad Wiel gab. Also Aufträge hatte ich hier. Ja. Oder Doppelsteuerabkommen oder so ist einem einfach am Morgen angeknallt worden. Und man so, oh mein Gott, was ist Doppelsteuerabkommen? Und dann hat man halt ganz kurz Zeit gehabt, um sich irgendwie einzulesen und dann Leute anzuhören. Jemand von der SVP, jemand von der SP, dann ist man rumgefahren, hat die Ortschaft nicht gefunden. Und ist eh schon völlig zu spät. Dann hat der SVP-Politiker vielleicht noch gefragt, ob das eine Kinderarbeit ist, die er einem angeschaut hat. Dann ist man retour gefahren und hat irgendwie etwas zusammengeschustert. Und der Beitrag hat nachher die Bauchbinde falsch angeschrieben. Und ich bin dann ins Redaktionsräumchen gekommen und alle, oh, Lara, was hast du wieder gemacht? Und ja, irgendwie so war das. Also auch nicht unbedingt etwas, wo bei mir, wo ich verloren gegangen bin.
Aber ist es tatsächlich der Moment nachher gewesen, wo sie gemerkt haben, Slam Poetry wird langsam ernsthaft im positiven Sinn finanziell. Ich kann mir das leisten, dass ich mich jetzt selbstständig mache und ich lebe ab jetzt vom Texten.
Ja, eigentlich war es mehr so, dass ich bei Teletop dann, dass es wirklich am Scheitern war. Und dann so gehe dort. Ja. Und ich fand, ich gehe jetzt mal reisen. Das macht mich auch noch so als junger Mensch. Das ist doch jetzt eine gute Idee und etwas, was man den Eltern auch sagen kann. Und nachher hatte ich gerade den Auftritt bei Jacopo Müller, bevor ich reisen ging. Und habe dort so einen Text gemacht, den die Leute total lässig gefunden haben. Über den Duden, Fieber Duden hat er geheissen, der Text. Und nachher hatte ich ganz viele Anfragen gehabt. Wo ich noch einen Monat in den USA am Reisen war, gleichzeitig hat sich die erste Agentur gebildet. Also eine Kollegin von uns hat die erste Poetry Slam Agentur eröffnet mit Renato Kaiser, Gabriel Vetter und mir. Und das hat dann wie einfach von Anfang an gerade funktioniert, zum Glück. Das ist nicht selbstverständlich. Das war gerade der richtige Moment. Einfach. Es ist nicht so, dass ich mir bewusst gesagt habe, hey, jetzt mache ich mich
jetzt
selbstständig.
Mache ich
so viele Eier hätte ich, glaube ich, nicht. Aber das hat sich einfach ergeben.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Schauen noch ein bisschen aufs Jahr. Das ist persönlich. Wir haben es über Poesie auf der Bühne in Bewegung gewesen. Ein spezielles Jahr vielleicht, was den Geburtstag angeht. Sie werden 60 dieses Jahr, Daniel Behrens. Was macht das mit Ihnen? Ist das ein spezieller Moment, wo du sagst, ja, age is just a number, es ist einfach nur eine Zahl?
Ja, nein, es ist total erwartbar. Es ist das so, oder? Und, ja. Ja, mir ist es wichtig, dass ich in jeder Phase des Lebens etwas mache, wo man dann besonders gut kann. Was ich mir jetzt vorgenommen habe, ist, dass ich wirklich mit meinen Kollegen zusammen an der ZHW, dass wir in der Ausbildung zu Sprachprüf, dass wir das jetzt rausschaffen, wo es jetzt darum geht, nämlich, wo ist der Mensch beim Übersetzen, wo ist der Mensch im Journalismus, in der Organisationskommunikation, in der sprachlichen Integration, also Und das ist jetzt etwas, was ich mit einer gewissen Lebenserfahrung besser kann als vorher. Weil, weil mit all dieser künstlichen Intelligenz könnte man meinen, es braucht Menschen gar nicht mehr in Kommunikationsberufen. Weil Maschinen können ja dicht, oder? Es gibt dichtende Maschinen, die macht irgendwie in einer Sekunde macht die 70 Millionen Poetry Slams. Und irgendeiner davon ist gut. Aber das ist das Problem, oder? Wer will schon 70 Millionen hören, für einen Guten zu finden? Also so, wo ist der menschliche Mehrwert in der Kommunikation? Das ist jetzt meine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe für das Jahr oder für die nächsten paar Jahre.
Lara Stoll, auf was freuen Sie sich in diesem Jahr?
Ich freue mich, um weiter an meinem Buchprojekt zu arbeiten, um am Musikprojekt weiter zu arbeiten. Es kommt ein Album raus. Ich freue mich eigentlich einfach auf die Fortsetzung, vor allem, die schon gerade angerissen ist und so ein bisschen der Startlöcher ist. Ich bin aber auch gespannt, die erste Hälfte des Jahres ist schon so ein bisschen angeteigert und was nachher passiert. Es ist jetzt nicht so viel gebucht worden, weil man einfach nicht weiss, oder? Die kleinen Theater, was wie wenn geht's wieder los. Ich bin gespannt auch auf ein paar Überraschungen. Also ich möchte offen bleiben und freue mich einfach aufs 21. Und ich freue mich auch, um Daniel Perrin im Auge zu behalten.
Im Auge und im Ohr.
Ja. Merci vielmals auf jeden Fall für euren Besuch im Persönlich. Euch beiden alles Gute und weiter viel Erfolg. Das war es persönlich. Vielen Dank für Ihr Interesse und von Herzen einen gefreuten Start ins neue Jahr.
Danke.
Oh. Danke auch.
Das war das erste Persönlich im neuen Jahr mit Christian Zeugin und seinen Gästen Lara Stoll, Slam-Poetin, Preisträgerin vom Salzburger Stier 2020 und Daniel Perrin, Professor für angewandte Linguistik. Das Persönlich heute ist eine Radio- und Fernseh- und Livestream-Show live aus dem Fernsehstudio Zürich. Technik Thomas Jäcker und Guillaume Fritz. Die Sendung geht auf Facebook als Livestream jetzt noch ein bisschen weiter, auf der Facebook-Seite von SRF 1. Und sie kommt neu auch im Fernsehen. Heute am Nachmittag am 20.04 und morgen am Abend 5.11.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.